Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und in der Leitung begrüße ich Dr. Bahman Afzali, sehr IT-affiner Hausarzt aus Bettburg bei Köln. Dr. Afzali hat sich die eigenen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen einmal genauer angeschaut und war, ja, sagen wir mal, überrascht von einigen Erkenntnissen, die er dabei gewonnen hat. Das passt auch in die gegenwärtige politische Lage ganz gut rein. Und darüber wollen wir heute im Ärztetag-Podcast sprechen. Hallo, Herr Dr. Afzali.
Hallo, Herr Gerloff.
Ja, Herr Dr. Afzali, einige Meldungen haben in den vergangenen Wochen die Ärzteschaft ein bisschen aufgeschreckt. Ende März meldete das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung, dass im Jahr 2023 die Jahresüberschüsse sehr deutlich, also von Praxen sehr deutlich, also um 13,3% zurückgegangen seien. Die Schere Kostensteigerungen auf der einen Seite und Umsatzwachstum oder sogar Umsatzrückgang auf der anderen Seite klafft offenbar immer weiter auseinander. Das ist der erste Befund. Bevor Sie jetzt antworten, es gibt noch einen zweiten Befund. Und zwar seit dem Bekanntwerden der Pläne zum Beitragssatzstabilitätsgesetz habe ich bei LinkedIn einige besorgte Meldungen gelesen, die besagten, dass es langsam schwer werde, von einer Kassenpraxis tatsächlich zu leben. Sogar von Hausärztinnen und Hausärzten, die ja eigentlich angeblich gar nicht so getroffen werden, außer über die HZV-Mengenbegrenzung. Gleichzeitig, Das eine, wir haben auch in der Ärztezeitung über einen Arzt berichtet, der jetzt ganz offiziell seine Praxis zum Verkauf gestellt hat, nachdem dieses Gesetz eben rausgekommen ist. Gleichzeitig klagen die Krankenkassen aber öffentlich darüber, dass die Umsatzsteigerungen durch die Erhöhung des Orientierungswertes im EBM in den vergangenen Jahren viel zu stark ausgefallen seien. Da habe ich mir ein bisschen verwundert die Augen gerieben, ehrlich gesagt. Sie haben in Ihrer Praxis jetzt genauer hingesehen. Wie ernst ist die Lage jedenfalls bei Ihnen?
Ich habe mich als Arzt ja nicht aus Spaß mit dem Thema Wirtschaftlichkeit beschäftigt, muss ich ehrlicherweise sagen, und auch relativ spät. Wir haben mit der Praxis hier 2022 gestartet und die ersten Jahre waren total holprig. Und dass wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, war wirklich aus der Not. Weil meiner Generation wurde gesagt, wenn du dich in die Niederlassung begibst, das ist ein Selbstläufer, kein Arzt geht insolvent, ja, das ist, fang einfach an, die Patienten kommen von alleine und du wirst gutes Geld verdienen. Die Realität war, dass ich zwischenzeitlich dann 100.000 Euro aus meinem eigenen Privatvermögen dann jedes Jahr in diese Praxis gesteckt habe.
Okay.
Und da reden wir dann quasi, wenn wir über Wirtschaftlichkeit in der Hausarztpraxis reden, ja nicht mehr über Gewinnmaximierung oder ich will ein schönes Leben damit haben, sondern wir reden darüber, ob eine Praxis ja mit diesen steigenden Anforderungen der letzten Jahre, vor allem auch den Personalkosten, überhaupt noch handlungsfähig ist, ob das nur noch ein Hobby ist oder ob das auch ein persönliches riesiges Risiko ist. Und das ist vielen Ärzten in den letzten Jahrzehnten bewusst gewesen, musste es auch nicht, aber heutzutage drängt sich halt der Eindruck auf, dass wir uns wirklich mit dem Thema Wirtschaftlichkeit beschäftigen müssen.
Also ich hatte auch eigentlich immer gehört, so in den vergangenen Jahren aus Hausarztkreisen, dass Inhaberinnen und Inhaber, wenn sie halbwegs gut organisiert sind, meist ein ziemlich gutes Auskommen haben. Sie können das nicht bestätigen als jung niedergelassener Arzt.
Nee, also ich würde sagen, für mich ist es halt so, dass ich sicherlich die bessere Wahl getroffen hätte, wenn ich mich am Anfang der Niederlassung dafür entschieden hätte, ja, eine Oberarztanstellung im Krankenhaus zu verfolgen. Mhm. Das wäre sicherlich lukrativer gewesen und auch finanziell sicherer. Mhm. Man muss ja sagen, man nimmt ja einen Kredit auf mit der Praxis. Diesen Kredit muss man über eine lange Zeit zurückbezahlen. Man bindet sich an einen Ort und man übernimmt ein größeres finanzielles Risiko. Im schlimmsten Fall schießt man dann eigenes Geld nochmal dazu. Das ja dann auch nichts erwirtschaftet, muss man sagen. Mhm. Das hätte in einem ETF bestimmt schöner Platz gefunden. so gesehen, es ist so, also am Ende des Tages bleibt ein gutes Arztgehalt übrig, aber es bleibt nicht das Gehalt übrig, das man als Inhaber einer Praxis bräuchte, um die Verantwortung für die Praxis zu tragen. Das muss man sagen, das sind ja diese 200.000 plus gewesen. Die erwirtschaften Praxen heutzutage nur noch sehr, sehr selten. Das sind sicherlich Praxen, die in bestimmten privaten Nischen halt unterwegs sind. Aber so übliche Landarztpraxen wie jetzt meine haben es da deutlich schwerer.
Trotz vieler Patienten tatsächlich.
Genau, weil es ist im Prinzip so, dass je mehr Patienten wir versorgen, desto komplexer wird die Versorgung auch. Wir versorgen dann auch zunehmend Patienten, die immer schlechter selber auch aufgestellt sind, wo wir viel an Leistungen erbringen müssen, die über das Sozialsystem nicht mehr abgedeckt sind. Mhm. Und das bedeutet auch, dass unser Team dann Dingen hinterherlaufen muss, die im Krankenhaus nicht mehr stattfinden, weil eine implizite Ambulantisierung schon stattgefunden hat. Und das bedeutet, dass wir 5, 6, 10, 12 Patientenkontakte zum Teil haben. Und da kommt man mit so einer Pauschale von 40 Euro dann nicht mehr so richtig mit hin. Und es gibt halt nicht mehr Vergütung für die zunehmenden Aufgaben, die wir in der Zwischenzeit ja dann auch machen müssen.
Mhm. Ja. Gut, dann schauen wir mal ein bisschen genauer hin. Sie müssen sich jetzt nicht nackig ausziehen, keine Angst, und alle Zahlen bis ins Detail nennen. Aber ein bisschen ins Detail möchten wir schon gucken, damit die Kolleginnen und Kollegen, die das hören, auch ein bisschen was davon haben. Vielleicht auch wissen, wo sie genau hingucken müssen. Vielleicht zuerst die Frage, wie sind Sie denn vorgegangen, um die Zahlen genau zu analysieren?
Also, was ich ganz viele Jahre lang gemacht habe, ist, ich habe im Prinzip immer darauf gewartet, dass mein Steuerberater mir meine BWA schickt. Mhm. Das ist die betriebswirtschaftliche Auswertung, die Grundlage für das unternehmerische Handeln. Und die kam im Prinzip immer zu spät. Also ein, zwei Quartale zu spät, und dann habe ich im Prinzip gesehen, dass das kein profitables Ergebnis ist und dass meine Personalkostenquote manchmal bei 80-90% lag, und ich konnte mir das gar nicht genau erklären. Und das ist natürlich absurd, weil uns hat man quasi gesagt, eine gute Personalkostenquote liegt bei 25-35%. Das hat dann zum Teil was damit zu tun, dass man natürlich keinen Überblick darüber hat, wie die einzelnen Finanzflüsse sind. Also welches Geld müsste ich erwarten, aus welcher Quelle, also aus der GOE, aus der HZV oder aus dem KV-Bereich. Mhm. Und wann kommen diese Geldflüsse? Also mit welcher Verzögerung? Und werden die auch von meinem Steuerberater zum Beispiel auch quartalsgerecht gebucht? Und das führte dann zum Beispiel bei mir dazu, dass ich konnte nicht rechtzeitig anfangen am Anfang. Da fiel dann quasi 1,5 Monate aus, und dann fehlen dann auch plötzlich 100.000 Euro. Und das ist, und man weiß nicht, ob man dann die nächsten Quartale dann wieder rentabel ist oder nicht. Und man muss es dann zwischenfinanzieren. Mhm. Der große Fehler, den ich dann gemacht habe, war, dass ich dann im Prinzip auf meinen Steuerberater und auf meine Bank gehört habe, die mir dann gesagt haben, das wird schon. Also man bewegt sich in so einer quasi Wellenform mal um den Dispo herum, und das ist alles nicht so schlimm. Aber wenn das ein sehr großer Dispo ist, dann bezahlt man von den Zinsen regelmäßig quasi schon wieder einen Arzt, also so einen Angestelltengehalt. Und das war dann zum Teil halt sehr viel. Und dementsprechend, also ich habe mittlerweile, bewege ich mich da, wo halt auch andere Praxen sind. Also ich würde sagen, ein Großteil der Praxen, der kleineren Hausarztpraxen, hat einen Umsatz im Jahr von zwischen 500.000 und 1,5 Millionen Euro. Ich würde mal sagen, ich bin genau in diesem Schnitt halt drin. Das, was mir aber nicht bewusst war und womit ich mich auch früher nie beschäftigt habe, ist, wenn ich mir das Gehalt als für meine ärztliche Leistung, ich arbeite ja hier als Arzt, so wie meine Kollegen hier auch, wenn ich mir das ausgezahlt habe, wie viel bleibt denn am Ende dann noch übrig? Wie viel Marge ist da, dass ich habe jetzt, sage ich mal, 1 Million Euro bewegt, wie viel bleibt da als Marge übrig, dass sich das gelohnt hat, da als Unternehmer tätig zu sein, dass ich auch vielleicht reinvestieren kann, dass ich auf Risiken, Regresse, Dinge halt reagieren kann. Genau, und die frühere Annahme war, so haben halt auch die Generationen vor mir gearbeitet, da bleibt ganz gut was übrig, 25%, damit kann man fest ausgehen, aber davon muss man ehrlicherweise sagen, können wir uns mittlerweile total verabschieden. Also die Margen sind heutzutage in einer sehr, sehr guten Hausarztpraxis sicherlich bei so ungefähr 15%. Es gibt natürlich immer Nischenpraxen, die vielleicht bestimmte Sonderleistungen erbringen und damit halt besser halt nochmal durchgehen. Aber tatsächlich liegt die Marge bei so einer durchschnittlichen Hausarztpraxis, wenn sie sehr, sehr gut ist, bei 15%. Und das ist natürlich enorm wenig, weil man einfach enorm viel Patienten bewegt, enorm hohe Regresskosten haben könnte, Personalkosten vor sich herschiebt und damit eigentlich nicht mehr in der Lage ist, auch zu reinvestieren. Oder auch das persönliche Risiko abzufedern.
Gut, wenn ich 15% auf 1 Million sehe und dazu noch das Arztgehalt, dann ist es doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder?
Aber das wäre halt, das würde halt bedeuten, dass ich im Prinzip ja alles, was ich dann noch erwirtschafte, also was als Marge da übrig bleibt, muss dann halt ausreichen für Reinvestitionen. Das bedeutet also, wenn ich ein neues Ultraschallgerät brauche, dann ist die dann auch wieder, also das muss ich halt quasi von dieser Marge bezahlen. Oder wenn zum Beispiel ich einen neuen Arzt einstellen will, wenn ich möchte, dass meine Praxis noch mehr Patienten versorgt. Und das ist aktuell so kaum zu handeln. Und man muss einfach sagen, dass die Dinge auch einfach teurer werden. Also wir bezahlen im Prinzip mittlerweile immer mehr an Dienstleister. Wir müssen die KBV-IT-Sicherheitsrichtlinie umsetzen. Wir müssen Hygienevorschriften umsetzen. Wir brauchen die Anwälte, die sich um unsere Zulassungen kümmern oder um unsere Arbeitsverträge. Und das frisst dann im Prinzip diese Marge relativ schnell auf. Ich meine, wenn man in so einer ganz kleinen Arztpraxis ist, wo sich nichts verändert, also ich würde sagen, der Sweet Spot liegt im Prinzip da bei so einer Praxis, die so knapp unter 1000 Scheinen hat und man ist da ganz alleine mit seinen 2 MFAs, super. Da wird auch nicht viel passieren, sage ich mal. Da kommt man am Ende dann raus mit einer ganz feinen kleinen Marge, aber man muss auch keine größeren Risiken befürchten. Wenn man aber jetzt einen Laden führt, wo man 2.000 bis 3.000 Patienten im Quartal hat, da kann auch mal was schief gehen und dann kann man das aber im Prinzip nur noch von dieser kleinen Marge bezahlen und dann bleibt halt gar keine Marge mehr übrig.
Okay. Dann nochmal die Frage, was haben Sie gemacht, um eben diese Zahlen so genau zu bekommen? Wie sind Sie da vorgegangen? Also Sie sind ja noch nicht so lange niedergelassen, also Sie können sich jetzt nicht selber vergleichen über 20 Jahre und was hat sich jetzt geändert und dann daran vielleicht eine Optimierungsstrategie dann festlegen, sondern Sie sind da anders vorgegangen. Was haben Sie gemacht?
Also ich habe vor allem in den ganz, ganz schlimmen Zeiten angefangen, alle Transaktionen runterzuladen, also vor allem alle Umsätze runterzuladen von der Bank, mir dann eine ganz große Excel-Tabelle zusammenzustellen und die auch gegenüberzustellen mit den Leistungen, die wir in der Praxis erbringen. Und dann sind mir auch Lücken aufgefallen, zum Beispiel beim Wechsel eines Arztes bei uns in der Praxis, kamen dann bestimmte Zahlungen nicht mehr aus der HZV. Da mussten wir dann im Prinzip da etwas wieder korrigieren und dann kamen die Zahlungen auch wieder. Mhm. Das war total ein riesiges Problem für mich, dass ich überall mir die verschiedenen Daten zusammensuchen musste. Mittlerweile gibt's halt ein Tool, also ich zum Beispiel benutze Medipuls dafür, dass ich meine ganzen Kontobewegungen automatisiert über eine KI auswerten lasse und dann sehe ich direkt, wie hoch sind meine Personalkosten aktuell, also bezogen auf auch die aktuellen Einnahmen, wie hoch sind zum Beispiel Dinge wie Praxisbedarf, also ich hatte, das habe ich erst im Nachhinein erfahren, absurde Praxisbedarfskosten in den ersten zwei Jahren und das hat sich erst dann verbessert, als das jetzt jemand anderes bei uns in der Praxis gemacht hat. Also den Blick auf seine eigenen Zahlen zu haben, auch in der Feinheit, die bei uns im Alltag wichtig ist, das war am Anfang noch nicht so gegeben. Da hat mir jetzt ein digitales Tool geholfen. Ja. Mhm.
Also Sie sind, mit welcher Erwartungshaltung sind Sie rangegangen? Sie haben gemerkt, oh, das läuft nicht so gut, wie ich das erwartet habe. Ich meine, da kann ich mich auch erinnern, als ich als Sohn eines Zahnarztes, der erzählte dann manchmal, wie hoch er gerade mal wieder im Dispo im Minus war. Da wurde mir ganz blümerant zumute im Vergleich zu meinem Taschengeld. Aber am Ende war das dann so eine Wellenbewegung, wie Sie sie eben beschrieben haben, aber sie ging aufwärts. Also am Ende war das dann ausgeglichen. Und ja, wie war da die Erwartungshaltung, mit der Sie da dran gegangen sind?
Genau, also es war am Anfang tatsächlich so, also als diese Wellenbewegung relativ wild war, kam von der Bank der Vorschlag, ja, also das läuft noch nicht so gut, wie Sie es vorgestellt haben, aber wir würden Ihnen vorschlagen, vielleicht nochmal mit einem Privatkredit, also für ein Privatdarlehen von mir selber da reinzugehen und nochmal ein bisschen selber Geld nachzuschießen. Habe ich gemacht. Und die Welle hat sich aber irgendwie nicht nach oben quasi bewegt. Okay. Ja, und ich hatte halt keine Möglichkeiten, das irgendwie grafisch zu sehen oder irgendwie da mitgenommen zu werden. Und das heißt, ich musste eigentlich in die Fehleranalyse gehen. Ich musste gucken, an welchen Umsatzzahlen liegt es, an welchen Kosten liegt es. Am Ende war es eine Kombination aus vielen Dingen. Also der Umsatz stimmte an einigen Stellen nicht und auch die Personalkosten stimmten nicht, aber auch einzelne Kostenfaktoren stimmten nicht. Und die Finanzierungskosten waren auch enorm riesig aufgrund dieser Wellenbewegung, die sich die ganze Zeit im Dispo bewegt hat. Also man muss einfach sagen, mir haben im Prinzip die harten aktuellen Zahlen gefehlt, um dann auch was ändern zu können, um Entscheidungen treffen zu können. Lasse ich einen Mitarbeiter zum Beispiel gehen, weil ich mir den nicht leisten kann? Muss ich im Prinzip vielleicht eine Nachfinanzierung machen? Und bin ich mit meinem Personal im Ziel oder habe ich zu wenig Personal auf der MFA-Seite zum Beispiel? Mhm. Da bin ich halt super lange im Blindflug gewesen und mit den BWAs habe ich quasi immer nur in den Rückspiegel geguckt und gedacht, war nicht so gut. Aber das ist im Prinzip nicht die Art und Weise, wie man eigentlich arbeiten sollte. Man sollte im Prinzip eine Finanzplanung machen und dann quasi fortlaufend kontrollieren, ob diese Finanzplanung mit den tatsächlichen Werten übereinstimmt. Und wenn nicht, muss man nachkorrigieren.
Und das machen Sie jetzt auch.
Ganz genau. Also ich habe jetzt zum Beispiel einen neuen Arzt eingestellt. Das ist wieder ein riesiger Batzen an Kosten, der bei mir in der Praxis entsteht. Und ich habe das dann quasi bei mir in meinem Tool als Kosten halt abgebildet. Und das würde sich nicht rentieren, wenn jetzt im Prinzip nicht die Umsätze einigermaßen damit mitsteigen. Und da müssen wir auch nochmal über das Thema reden, warum stelle ich heutzutage überhaupt noch einen Arzt an? Und jetzt muss ich gucken, entwickeln sich die Zahlen so, wie es ist? Wenn nicht, muss ich natürlich dann auch frühzeitig Entscheidungen treffen und auch handeln. Entweder schaffe ich es, die Umsätze dann im Prinzip tatsächlich zu wenden, oder ich muss tatsächlich dann bei den Personalkosten nochmal einsparen. Und das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Ich hatte bei LinkedIn einen Beitrag gesehen von einer Kollegin, die gesagt hat, ich stelle bei mir meine Kollegen an, nicht um an der Arbeit der Angestellten mitzuverdienen, sondern ich stelle die an, um wieder ein bisschen Freizeit zu bekommen. Mhm. Und das ist natürlich auch absurd. Also ich frage mich, welcher Unternehmer mit irgendwelchen Fragen würde Leute einstellen, ja, damit er ein bisschen weniger arbeiten kann, aber bezahlt es im Prinzip aus seiner eigenen Tasche. Also er verdient im Prinzip am Umsatz seiner Angestellten kein Geld. Mhm. Da bleibt nichts übrig. Und das ist auch so eine Tatsache, die ich und auch meine Kollegen immer häufiger in unseren Datenanalysen halt sehen. Also das Anstellen von Kollegen können wir uns eigentlich mittlerweile nur noch selten leisten.
Ist das tatsächlich so? Also die erwirtschaften nicht so viel. Die müssen sich ja eigentlich um weniger Bürokratie kümmern. Dann haben sie eigentlich ein bisschen mehr Zeit für Patienten. Und am Patienten erwirtschaftet man ja eigentlich die Umsätze. Mhm. Also da sind ja ganze MVZ-Ketten daraus entstanden, aus diesem Gedanken. Ich erinnere mich an dieses MVZ Kielstein in Jena, was dann immer größer und größer und größer wurde mit vielen Filialen und nachher 300 Ärzten. Und der hat das so erzählt. Ich habe mal mit dem auch auf einen Podcast gemacht. Mhm. Also das funktioniert nicht mehr tatsächlich.
Genau, also es funktioniert nicht so gut, wie sich das im Prinzip auch die Investoren vorgestellt haben. Ich hatte letztens in einem Newsletter von Heal Capital, die haben ja in zum Beispiel Avi Medical investiert, haben die darüber geredet, dass denen quasi die rosarote Brille jetzt quasi abgenommen worden ist und dass diese Margen, dass man quasi mit Investitionen in den Gesundheitssektor durch Investoren geführte MVZs gar nicht so viel Geld verdient. Es ist gar kein Selbstläufer, dass wenn ich immer mehr Praxen habe, immer mehr Angestellte habe, an jedem Angestellten so gut verdiene, als dass Praxis ein gutes Investment ist. Und das ist auch das, was wir feststellen. Wir stellen fest, wenn wir mehr Ärzte einstellen, dann treiben wir halt manchmal die Qualität hoch. Das ist super, weil wir dann auch besser schlafen können und auch die Patienten zufriedener sind. Manchmal ist es aber auch so, dass Dinge einfach ineffizienter werden, dass dann im Prinzip Dinge gemacht werden, die gar nicht notwendig sind. Patienten werden dann noch häufiger einbestellt. Also das heißt, der Kalender ist trotzdem voll. Ich habe jetzt einen Arzt mehr, aber es wird halt nicht mehr von dem gemacht, was einerseits von der Krankenkasse gefordert und auch vergütet wird und auf der anderen Seite unsere Praxis auch rentabel macht, sodass ich es mir überhaupt leisten kann, auch weiter zu wachsen. Und darauf muss man auch total achten. Das ist etwas, womit ich mich eigentlich als Inhaber niemals beschäftigen wollte, aber die Realität ist, wenn ich Geschäftsführer von einer Praxis bin, dann muss ich mich auch damit beschäftigen, dass ich schauen muss, dass ein Arzt sich am Ende nicht nur selbst finanziert, sondern auch noch eine gewisse Marge erzeugt, die dann seine Anstellung dann halt auch wieder rechtfertigen. Ansonsten ist das wirklich tatsächlich nur der Luxus, den ich mir leiste, damit ich im Prinzip auch mal wieder durchatmen kann oder es mir leisten kann, als Arztinhaber hier ein Unternehmen zu führen.
Dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer hin. Nach welchen Zahlen haben Sie denn genau geschaut? Und wie aufwendig ist es, so eine eigene betriebswirtschaftliche Analyse zu machen, die eben nicht nur Rückspiegel ist?
Also insgesamt ist es halt total aufwendig. Das Erste, was man sich definitiv angucken muss, ist im Prinzip vor allem die Liquidität, ne, und die Liquiditätsreichweite. Wenn da vielleicht ein junger Niedergelassener zuhört oder jemand, der sich bald niederlassen will, würde ich dazu raten, es muss im Prinzip eine gewisse Liquiditätsreichweite reichen, sodass man 2 bis 3 Monats Fixkosten als Reserve hat, mit denen man im Prinzip umgehen kann. Sonst fällt man relativ schnell ins Dispo und man weiß nicht, was von heute auf morgen sich im System verändern kann, und es verändert sich aktuell immer wieder viel, sodass es dann irgendwie nicht reichen kann. Es könnte zum Beispiel irgendeine Art von Ausfall sein, eine eigene Erkrankung, eine Erkrankung eines Angestellten oder dass irgendwie mehrere MFAs dann zum Beispiel halt ausfallen. Und da ist es halt total wichtig, dass man eine gewisse Liquiditätsreichweite hat, und dafür muss man wissen, was die Burnrate ist. Also was sind die fixen laufenden Kosten, die da so über die Praxis gehen? Und 2 bis 3 Monatsfixkosten würde ich raten, sollte man als Liquiditätsreichweite erstmal anlegen. Mhm. Wenn man jetzt quasi dann ins Dispo rutscht, ne, und eine kurzfristige Fremdfinanzierung braucht, dann denke ich, ist es mal sinnvoll, darüber nachzudenken, gibt es denn hier überhaupt einen Gewinn in der Praxis? Ja, und dann auch mal darüber nachzudenken, wird denn der Praxisbetrieb regelmäßig über das Dispo oder kurzfristige Kontokorrentlinien finanziert oder stabilisiert? Und wenn das der Fall ist, dann muss das nicht unbedingt jetzt eine Katastrophe sein, aber es ist definitiv für mich und aus meiner persönlichen Erfahrung ein Warnsignal. Das heißt, ich bin nicht in der Lage, meine Fixkosten im Prinzip so zu halten, sodass ich im Prinzip mich nicht in das Dispo bewege. Es kann natürlich immer so einzelne Sondersituationen geben, aber für mich wäre das definitiv ein Warnsignal. Ein anderer sehr wichtiger Punkt ist einfach die Praxismarge. Kurz zurückgeguckt, was die Definition dafür ist, also die Einnahmen, alles Mögliche, was aus dem Privaten, aus der KV, vielleicht aus den Selektivverträgen wie HZV und so weiter kommt, minus der laufenden Kosten, dann auch vor dem Unternehmerlohn, den Finanzierungskosten, Steuern und den Sonderthemen, die man vielleicht noch in der Praxis hat. Da muss im Prinzip am Ende was übrig bleiben. Und das bedeutet halt auch, dass ich eigentlich das, was ich mir selber auszahle als Arzt, ne, ich bin zum Beispiel 25 Stunden in der Arztpraxis tätig, dann muss ich rechnen, das ist erstmal nicht mein Unternehmerlohn, sondern das ist mein Arztgehalt.
Ja.
Ich würde mal sagen, die meisten zahlen sich das in Form einer Privatentnahme aus. Und dann muss ich gucken, bleibt denn davon abgesehen noch irgendwie Unternehmerlohn, Geld für die Finanzierung, für die Steuern, für Sonderthemen oder Investitionen übrig. Und das in diese Praxismarge immer im Blick zu behalten, ist total, total wichtig. Und das andere, und das hatten Sie auch gerade schon angesprochen, ist der Umsatz pro Arztstunde. Sich mal wirklich zu vergegenwärtigen, was machen hier meine Ärzte eigentlich? Verdienen die wirklich tatsächlich Geld mit dem, was sie da eigentlich tun? Und das ist bei uns Hausärzten zum Beispiel halt alle extrabudgetären Leistungen. Ja, dazu gehört im Prinzip, die Checkups zu machen, die Patienten vernünftig in der Früherkennung zu versorgen, die Patienten anständig im DMP zu versorgen, und auch im Prinzip nicht immer wieder für jede Kleinigkeit wieder einzubestellen und auch Dinge auch nicht zu tun, ne? Also einem Patienten nicht irgendwie aus wie hat das ein Kollege gesagt, aus gut gemeintem Wohlwollen dann irgendwie noch eine Blutentnahme anzubieten, also quasi noch mehr Arbeit für die Praxis anzubieten, weil man nicht in der Lage ist, dem Patienten quasi zu kommunizieren, dass das eigentlich medizinisch nicht notwendig ist. Also auch diese Dinge quasi einmal abzubilden, also den Umsatz und auch die Kosten jeder Arztstunde mal gegenzurechnen, ist total wichtig. Und um zu beurteilen, ob so eine, ob so ein Leistungserbringer überhaupt medizinisch tragfähig oder wirtschaftlich tragfähig ist. Mhm. Und wenn man dann von der einzelnen Arzt, von dem einzelnen Arzt dann weggeht, der letzte Punkt wäre sicherlich die Personalkostenquote insgesamt. Ja, und ja. Da komme ich quasi mit diesen vergangenen Werten von 25-35% der Gesamterlöse, ja, dürfen dann die Personalkostenquote sein. Das ist aber mittlerweile und vor allem auch, das zeigt auch die ZI-Studie, gar nicht mehr realistisch. Die Personalkosten sind die Kosten, die am stärksten gestiegen sind. Danach kommen die restlichen Kosten des Outsourcings. Und das hat dann dazu geführt, dass die Personalkostenquote zum Beispiel aktuell bei einer sehr gut laufenden durchschnittlichen Hausarztpraxis bei etwa 45% liegen.
Allein die Personalkosten, ja. Früher war es so, dass man ungefähr 50% Gesamtkostenquote hatte, nicht? Wie hoch ist die Gesamtkostenquote heute?
Ah, das habe ich gar nicht so im Blick, aber ich glaube, die Gesamtkostenquote, also müsste ich selber, glaube ich, nochmal nachgucken.
Es wäre dann eigentlich die umgekehrte, ja, die
55%, aber das Problem ist natürlich halt auch, ja, also ob das im Prinzip, also das Problem ist halt, also ist es denn, also rechnet man zum Beispiel Finanzierungskosten mit dazu und das ist ja, halt ein ganz, ganz großes Problem. Und genau, und aktuell ist es halt so, also ein gutes Beispiel ist, ich möchte eine Praxis, also ich habe mit einer Praxis angefangen und die läuft erstmal ganz gut und ich muss halt leider aufgrund von irgendwelchen Gründen vielleicht umziehen, weil ich weiter wachsen will oder weil die Praxis einen Wasserschaden hatte. Ich habe das alles schon unter meinen Kollegen erlebt. Oh, und dann ist es so, dass man dann reinvestieren muss und Praxisbau kostet heutzutage, ja, ungefähr 1.000 pro Quadratmeter. Wenn man da 200 Quadratmeter hat, dann sind man 200.000 € los. Die Finanzierungskosten treiben im Prinzip die Gesamtkosten dann wieder total hoch. Also das ist etwas, das kann man sich dann eigentlich auch schon nicht mehr leisten. Also entweder bleibt man da oder man hört einfach wieder auf.
Ja, so wie der Arzt in Baden-Württemberg. Allerdings, das ist ja eher symbolisch. Er meint ja wohl selber, dass er das Ding nicht verkauft kriegt. Also wird er wahrscheinlich weitermachen und vielleicht dann doch noch irgendwas am Ende verdienen. Aber gut, das ist dann jetzt reine Spekulation. Dann kommen wir nochmal zu dieser Analyse. Lässt sich sowas, was Sie jetzt da gesagt haben, auch mit einer normalen Praxissoftware eigentlich machen oder gehen die nicht tief genug?
Nee, tatsächlich nicht. Also die PVS-Systeme haben im Prinzip sich komplett darauf fixiert, die KBV-Zertifizierung zu bekommen, dann die TI-Anwendung einzubinden und haben sich mehr und mehr aus dem gesamten Controlling-Thema rausgenommen. Ja. Das führt dann im Prinzip dazu, dass ja man mehr auch auf den Steuerberater angewiesen ist. Ich kenne eine Kollegin hier aus der Umgebung in Nordrhein-Westfalen, die hat eine ganz hervorragende Steuerberaterin, um die ich sie da beneide. Und die kümmert sich total toll. Die treffen sich monatlich, dann werden die wirtschaftlichen Zahlen gesperrt. Also super. Aber ich glaube, Aha. das ist der absolute Einzelfall. Aha. Was man wirklich braucht, ist, ne, man braucht eine Analyse, die diese ganzen Daten halt zusammenbringt, aus dem Praxisverwaltungssystem sich die Sachen zieht, dann die gesamten Transaktionen aus dem Konto zieht und dann am besten sogar noch sagt, naja gut, wie ist denn deine Praxis so insgesamt strukturiert? Wie viel Personal hast du? Welche Qualifikationen haben die? Seit wann sind die beschäftigt? Hast du vor, noch weitere Weiterbildung für deine Ärzte zu organisieren? Sodass die vielleicht weitere Umsätze halt generieren können. Also das ist aktuell in so einem Praxisverwaltungssystem gar nicht abgebildet. Und ich denke, dadurch, dass die Hersteller heutzutage so viel mit anderen Themen zu tun haben, bleibt dieses Thema langfristig auch auf der Spur.
Also wenn Sie es nicht mit dem eigenen PVS machen, sondern mit so einem Tool, wie Sie es jetzt eben genannt haben, wie erhält dieses Fremdprogramm Ihre Daten? Ist die Schnittstelle in den Programmen denn vorhanden?
Ja, das ist total spannend, finde ich. Also das hat mich irgendwie gar nicht so viel Zeit gekostet, das zu installieren. Also ich habe dann im Prinzip mich dann da angemeldet. Dann habe ich über die gleiche Schnittstelle, die man auch sonst so benutzt, um zum Beispiel Zahlungen zu erlauben. Das nennt sich FinAPI, habe ich dann quasi mein Konto verbunden mit diesem Tool. Dann wurden alle Transaktionen gezogen, die zu den letzten 3 Monaten gehörten. Das hat mich aber nicht, das hat mir auch nicht gereicht. Dann habe ich quasi aus meinem Konto noch alle anderen Umsätze auch noch rausgezogen und die dann manuell nochmal eingespeist. Dann wurden die von der KI im Prinzip alle analysiert und klassifiziert. Also klassifiziert in dem Sinne, wie es halt für mich als Praxisinhaber relevant ist. Also was sind zum Beispiel Telefoniekosten, was ist Praxisbedarf, was sind zum Beispiel Beiträge für die Ärzteversorgung. Also dass da irgendwie, das sind ja Themen, die für mich jetzt wichtig sind, wo ich halt wissen will, was kostet wie viel, wie hoch sind die Personalnebenkosten zum Beispiel. Aber auch zum Beispiel, dass abgezogen wird, dass der Zuschuss, den ich für meine Weiterbildungsassistentin bekomme, dass der wiederum abgezogen wird. Also das wird alles im Prinzip automatisiert sich angeschaut und dann kann ich mir die Analyse angucken. Ich sehe dann auch schön die Wellenbewegung meiner Liquidität und kann dann auch immer sehen, naja, wann kann ich wieder davon ausgehen, dass die Welle wieder nach oben geht? Wo befinde ich mich aktuell? Ist die aktuelle Liquidität verhältnismäßig besser als in den letzten Jahren? Und das ist nur der erste Teil, also Transaktion, Liquidität, Finanzströme, Finanzflüsse. Ja. Und der zweite Teil ist, das dann in Relation zu stellen zu den Leistungen und den Dingen, die in der Praxis passieren. Und die werden ja abgebildet im Praxisverwaltungssystem. Ja. Und das System, dieses Tool, zieht sich im Prinzip auch die Abrechnungsdaten live aus dem Praxisverwaltungssystem und kann die dann halt auch nochmal ins Verhältnis setzen zu den Dingen, die dann auf dem Konto passieren. Und dann schließt sich im Prinzip der gesamte Kreis. Das heißt, ich kann auch sehen, was auf der einzelnen Leistungserbringerebene passiert. Also welcher Arzt erbringt welche Leistungen werden eher häufiger erbracht, warum führt das dann dazu, dass dann zum Beispiel bestimmte Umsätze dann am Ende sich auf dem Konto negativ oder positiv darstellen.
Mhm. Und was kostet so ein Tool, was dann diese Dinge alle zusammenbringt? Was muss man da ausgeben ungefähr?
Also ich gebe, glaube ich, aktuell 250 Euro im Monat dafür aus. Das ist, glaube ich, immer abhängig davon, wie groß die Praxis ist. Wir sind jetzt so eine mittelgroße Praxis mit 3 angestellten Ärzten, also mit 3 Ärzten inklusive mir. Und das ist im Prinzip schon ein Batzen Geld, aber auf der anderen Seite weiß ich, wie viel ich an sonstigen Kosten bisher bezahlt habe, weil ich das nicht gut gemacht habe in der Vergangenheit. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, wie ich das besser machen soll. Ich würde mir wünschen, dass meine Steuerberaterin, die ich mittlerweile habe, die ganz toll ist, das noch besser machen würde. Aber ich bin ganz froh, dass sie schon den gesamten Lohnteil hervorragend macht. Und und dann bin ich eigentlich mit den 300 Euro eigentlich oder den 250 Euro, die ich da ausgebe, im Monat eigentlich auch gut. Und ich habe immer eine Kontrolle. Ich kann auch die Sachen, die ich jetzt quasi in dem Tool sehe, dann nutzen, um dann die BWA meiner Steuerberaterin nochmal gegenzuprüfen und zu gucken, ob die plausibel ist. Also für mich ist es ein Tool, das sich da schon eigentlich ganz gut gegenfinanziert. Ja.
Also es geht ja zum einen darum zu sehen, ob und wie viel Geld die Praxis tatsächlich abwirft und beziehungsweise wo die Schwachstellen dann liegen und welche Leistungen überhaupt nicht rentabel sind. Das haben Sie eben ja schon ganz gut dargestellt. Wenn man das jetzt noch mal ein bisschen zusammenfasst, was haben Sie geändert oder was hat sich in der Praxis dann als überhaupt nicht rentabel erwiesen und was kann man dann, an welchen Schrauben dreht man dann als Praxisinhaber?
Genau, also man muss einfach gucken, also ich habe gesehen, dass im Prinzip tatsächlich die Umsätze nicht so sind, wie ich es mir vorgestellt habe. Also die standen in keinem Verhältnis zu den Personalkosten. Und die Personalkosten in sich stimmten dann auch wiederum nicht. Das heißt, das Verhältnis zu den Personalkosten zwischen den Ärzten und den MFAs passte nicht. MFAs sind ja bei uns, ist ja nicht bei allen Fachgruppen gleich, aber bei uns Hausärzten ist es so, dass MFAs tatsächlich viele Leistungen erbringen und auch Umsätze generieren. Mhm. Und das muss in einem gewissen Verhältnis stehen und auch die Kosten auf der ärztlichen als auch auf der MFA-Seite müssen in einem gewissen Verhältnis stehen. Und das war bei uns überhaupt nicht mehr gegeben. Und als wir die Kosten auf der ärztlichen Seite senken konnten und auf der MFA-Seite erhöht haben, haben sich dann die Umsätze erhöht und dann wurde es endlich mal rentabel. Und war es dann auch endlich mal so, dass wir gemerkt haben, okay, jetzt geht's raus aus den negativen Zahlen, jetzt geht's in die positiven Zahlen und die werden immer, immer besser. Aber also man kann aus den Zahlen wirklich viel ablesen und würde auch jedem raten, ne, der quasi so ein bisschen zweifelnd davor steht und sich fragt, was ist denn da eigentlich nicht richtig, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen, ja, sich aber auch eine digitale Hilfe zu besorgen, aber nicht im Prinzip immer wieder über den Kostendruck zu jammern und zu sagen, meine Personalkosten sind so, was ist denn damit genau gemeint? Und sich das genau im Detail anzugucken, welche Personalkosten sind gute Kosten, welche Personalkosten sind schlechte Kosten, und dann halt im Prinzip die Praxisführung dahingehend zu ändern und zu sagen, okay, ich muss mich vielleicht von einigen Dingen halt hier trennen und von einigen Strukturen trennen und andere Dinge, da kann ich rein investieren und das wird dann auch im Prinzip die Praxis wieder rentabel und langfristig nachhaltig machen.
Also ich fand das neulich, wir hatten in der Ärztezeitung eine Geschichte über Delegation und da wurde auch diese Bertelsmann-Studie vorgestellt. Die ist ja teilweise auch ein bisschen angefeindet worden von Ärzteseite, aber diese beiden Leuchtturmprojekte, die sie da gezeigt haben, das fand ich faszinierend, denn die machen Delegation und noch mehr Delegation und noch mehr Delegation und kommen dann auf ihre Kosten allein dadurch, dass sie pro Arzt wahnsinnig viele Patienten pro Quartal haben. Und das fand ich wirklich faszinierend, dass das auch ein Geschäftsmodell dann sein kann, eben dass man mit gut qualifizierten MFA oder eben PA, also oder Physician Assistants oder Vera oder NEPA, die eben viele Leistungen erbringen können, die auch Umsätze bringen und die aber auch alleine schon ermöglichen, dass die Patienten überhaupt betreut werden können, was ja auch für die Patienten wiederum gut ist. Das fand ich schon faszinierend. Also es wurde nicht gezeigt, glaube ich, wie rentabel die tatsächlich arbeiten, aber mit 3000 Patienten pro Arzt, das war, glaube ich, das pro Quartal, das war, glaube ich, dieses eine MVZ, da sollte eigentlich am Ende tatsächlich was übrig bleiben. Also sind das solche Zahlen, mit denen Sie sich dann auch messen? Am Ende ist es ja immer der Vergleich mit dem Durchschnitt, den Sie da dann wahrscheinlich haben über die KI, oder? Ist es der Vergleich mit den Besten?
Nee, vor allem ist es halt der Vergleich mit den anderen durchschnittlichen Hausärzten.
Ja, genau.
Und man muss einfach sagen, der Vergleich hinkt ja zum Teil ja auch. Also ich bin in dem Vergleich, komme ich noch ganz gut weg, aber oft ist es ja so, dass man so ein Tool erst dann einsetzt, wenn die Hütte brennt. Und das heißt, denen es halt total gut geht, ne, der Kollege mit der tollen Steuerberaterin, die sich da total wohlfühlen, die in einem guten Team arbeiten, wo sie auch viel delegieren, die nutzen so ein Tool ja vielleicht gar nicht, sondern es kommen gerade die dann rein. Das heißt, ich vergleiche mich mit den anderen Ärzten, die aus einer ähnlichen Situation wie ich im Prinzip dieses Tool heraus dann nutzen, mit der gleichen Motivationslage, um da auch rauszukommen. Aber ich glaube auch, dass es ein Kardinalfehler ist, zu sagen, meine Personalkosten sind so hoch und das dann nicht weiter zu differenzieren. Sondern man muss eigentlich hingehen und sagen, okay, welche Personalkosten kann ich quasi in Umsätze halt wieder transferieren. Dafür muss man aber auch wieder sich die Praxiszahlen aus dem Praxisverwaltungssystem angucken und schauen, welche Leistungen werden erbracht. Impfen wir genug? Machen wir denn genug EMPs? Machen wir genug Vorsorgeuntersuchungen? Machen wir genug geriatrische Basisassessments? Also diese Sachen müssen natürlich nachgehalten und gemonitort werden. Ansonsten weiß ich ja wirklich nicht, ob meine MFAs auch Geld erwirtschaften oder ob sie da einfach den ganzen Tag nur Karten einlesen oder Papier bedrucken oder so. Und deswegen ist es so wichtig, dass man da auch Tools hat, mit denen man prospektiv als auch retrospektiv das verfolgen kann.
Und da haben Sie ja immerhin den Vorteil als Hausarzt, dass Sie tatsächlich alle Leistungen unbudgetiert bekommen, außer Ultraschall und Psychosomatik und vielleicht noch Schmerztherapie. Das kommt, glaube ich, auf die KV an.
Ich mache keine Schmerztherapie, leider, also insofern, aber ich habe gehört, das soll super sein. Also
jedenfalls kann man da durchaus, also die Umsätze sind dann 1:1 dann auch tatsächlich in der Praxiseinnahme, oder? Kann man schon sagen.
Es kommt drauf an. Also es gibt dann andere Leistungen, die ich glaube, das Langzeit-EKG sind halt auch Leistungen, die wir anbieten. ja, die sich aber absolut
nicht rechnen,
nicht rentieren. Ja. Genau, ich glaube, darüber haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gesprochen.
Ja, bei der, das war, glaube ich, als wir über die Vorhaltepauschale gesprochen haben. Und,
genau, richtig.
Und ich habe auch nochmal mit einem Praxisberater inzwischen gesprochen, der hat davon gesprochen, dass die zum Teil absurd niedrig vergütet werden, sodass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt.
Genau, aber wir können ja nicht als Hausärzte darauf verzichten, diese Leistungen anzubieten. Ja. Also wir müssen auch gewisse Leistungen anbieten, auch wenn sie unterbezahlt sind, weil wir irgendwie Versorgung sicherstellen wollen. Das bedeutet, wir müssen irgendwo relativ viele Leistungen erbringen oder auch durch unsere MFAs erbringen lassen, damit einfach genug Puffer bleibt, um auch Dinge, die quasi gar nicht bezahlt werden oder ganz schlecht bezahlt werden, überhaupt noch abbilden zu können. Das Gleiche gilt zum Beispiel halt auch für die Vor-Ort-Analyse. Wenn ich ein CRP bei einem Patienten mache, um ein Antibiotikum quasi zu vermeiden, ja, dann ist das im Prinzip linke Tasche, rechte Tasche. Das Geld geht einfach so durch die Praxis durch und der manuelle Aufwand wurde nicht bezahlt. Also das, man muss sich halt überlegen, wie kriege ich das am besten hin? Und ich finde, es muss ja auch am Ende des Tages Spaß machen. Man muss ja sagen, ich mache ja nicht alles für Geld, aber ich kann halt nicht für meinen Spaß selber jedes Jahr ganz viel Geld in diese Praxis stecken. Das geht natürlich auch nicht. Mhm. Und damit das so ein Gleichgewicht findet, ist man als Inhaber schon gezwungen, regelmäßig in die Zahlen zu gucken und dafür gibt's halt mittlerweile auch Möglichkeiten und ich bin mittlerweile ein ganz großer Fan davon geworden und mittlerweile kann ich es mir auch leisten, auch Dinge zu tun, die Spaß machen und nicht so viel Geld bringen.
Das war doch ein schönes Schlusswort schon. Also das ist der Appell an Ihre Kolleginnen und Kollegen, wirklich in die Zahlen reinzugucken, um da im Ajour zu sein und rechtzeitig gegenzusteuern, falls mal was nicht so gut läuft und vielleicht, um dann eben doch am Ende auf eine ganz gute Marge zu kommen. Und das ist ja gerade angesichts des Beitragssatzstabilitätsgesetzes, was da kommt, so was da jetzt geplant wird, ist das ja durchaus dazu angetan, die Erträge noch weiter anzuknabbern. Das heißt, es wird noch wichtiger in Zukunft. Und
das glaube ich auch, ja.
Insofern tausend Dank für Ihre Ausführungen zum Thema betriebswirtschaftliche Benchmarks für Praxen und auch für unsere Diskussion dazu. Das war sehr spannend. Ich habe, glaube ich, einiges gelernt. Es hört ja nie auf mit dem Lernen. Und ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer haben auch ein bisschen gelernt. Alles Gute für Sie.
Dankeschön.
Und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.